begrüße uns auch alle im Namen Jesu. Es ist schön, dass wir hier zusammen sein können und dass wir auch Gott zusammen loben und preisen können. Und wir wissen auch, dass er zu uns redet, dass er zu unseren Herzen spricht, und das ist ja auch das Köstlichste. Wir erwarten auch, dass der Heiland heute Morgen unter uns ist und auch uns allen etwas zu sagen hat. Ich möchte Grüße auch abgeben. Die Geschwister in Hamm und auch besonders Bruder Kowalski haben euch alle ganz herzlich grüßen lassen. Und wir beten füreinander, und ja, wie köstlich ist es, die Unterstützung der Kinder Gottes. Und manche von euch wissen ja auch aus der Vergangenheit, ich war auch ziemlich lange krank, auch meine erste Frau, und dass Geschwister für uns gebetet haben, das hat so viel bedeutet. Und ich weiß, wo ich dann auf der Arbeit war und man hörte von Geschwistern in Deutschland und in Kanada und auch in anderen Ländern, dass gebetet wird. Ich dachte mir, meine Arbeitskollegen, keiner von denen kennt so etwas überhaupt. Wenn jemand krank wird dort, naja, dann hat man vielleicht ein paar Arbeitskollegen und höchstens ein paar Verwandte, die wissen davon, aber dass man Geschwister hat, die beten, die füreinander vor Gottes Thron einstehen, dass es wirklich so etwas Köstliches. Und so wollen wir auch fleißig darin sein, wir wollen auch darin nicht müde werden. Und so möchten wir zuerst ein Textwort lesen. Das finden wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Und wir lesen die Verse 11 bis 13. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dieser letzte Vers enthält unseren Leitgedanken. Wir erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir begegnen ja im Alltag immer wieder auch unbekannten Menschen und wir kommen ins Gespräch, ob es vielleicht im Flugzeug ist oder im Zug oder irgendwo auf der Reise oder vielleicht im Wartezimmer irgendwo. Und indem man sich so bekannt macht mit Menschen, dann kommt eigentlich immer bald die Frage, wo wohnen Sie oder wo kommen Sie her oder wo ist zu Hause für Sie? Und auch jetzt, wo ich jetzt schon ein Jahr in Deutschland bin, man trifft ja auch Menschen, und ja, dann ist die Frage, ach, Sie kommen aus Kanada oder Sie kommen von dorthin und von dort her und fühlen Sie sich schon hier zu Hause und so weiter. Und so ist dieser Gedanke von zu Hause etwas sehr Köstliches für den Menschen. Und ich erinnere mich, als ich ein Junge war, vielleicht in der 2. Schulklasse, haben wir mal so einen Ausflug gemacht. Wir waren mit dem Schulbus unterwegs und wir fuhren direkt an unserem Haus vorbei. Und ich weiß, als kleiner Junge war ich ganz aufgeregt und ich habe ausgerufen zu den Klassenkameraden, das ist unser Haus, da wohne ich. Und ja, Wenn wir dann in eine andere Wohnung ziehen, dann dauert es schon eine Weile, bis wir uns dort wirklich zu Hause fühlen. Und am Anfang ist es doch fremd, aber irgendwann empfinden wir doch, dass wir jetzt sagen, nun, dies ist mein Zuhause. Hier fühle ich mich zu Hause. Hier fühle ich mich nicht mehr fremd. Und wir waren jetzt, ich denke, ungefähr vor einem Monat waren wir wieder in Kanada und ich dachte, naja, wie wird es fühlen? Ja, und ich habe mich gefreut, da zu sein, aber nach ein paar Wochen dachte man schon so, jetzt ist Zeit, ich will wieder nach Hause und das Zuhause ist jetzt in Hamm und ich muss sagen, ich fühle mich dort auch zu Hause. Und so zu Hause fühlen und Fremdes gehören einfach nicht zusammen. Zu Hause gibt es keine Fremden. Wer mit mir wohnt in meinem Haus, der ist mir nicht fremd. Das sind keine fremden Leute, wir gehören zusammen. Und es gibt ja auch Häuser, wahrscheinlich in Europa hier auch, wo einfach lauter Schlafzimmer sind und diese einzelnen Zimmer, die werden an Studenten vermietet. Sie haben wirklich nur das eine Zimmer, wo ihr Bett steht. Die Küche und Bad teilen sie mit all den anderen Studenten. So, jeder wohnt für sich so in seinem kleinen Zimmer. So, man könnte sagen, man hat eine Wohnung, aber ist es wirklich ein Zuhause? Man ist nicht frei. Sobald man aus seinem Schlafzimmer tritt, ist man unter Fremden. Und als wir zuerst geheiratet hatten, damals als ich jung war, war unsere erste Wohnung einfach in einem Keller, in einem Haus. Und oben wohnten andere Mieter. Und da war viel Lärm. Nachts wurde gefeiert und laute Musik und Fluchen und Zanken. Und das konnte man alles gut hören. Das Haus war aus Holz gebaut. Wir konnten alles mithören. Und wir hatten eine Unterkunft, aber wir haben uns dort nie wirklich zu Hause gefühlt. Es war Unfrieden im Haus. Es war eine Unruhe. Und dies sind so ein paar Gedanken zu dem Wort zu Hause sein oder irgendwo wohnen. Und so haben wir hier in unserem Textwort dieses Wort, das Petrus geschrieben hat, wir erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. So, dies ist klar zu vernehmen, das wird ein Ort sein, wo Gerechtigkeit zu Hause ist. Wo ihr Haus ist. Wo diese Wohnung, dieses Zuhause, das gehört der Gerechtigkeit. Sie ist dort zu Hause. Und wir wissen ja von Gerechtigkeit und auch Ungerechtigkeit. Auf Erden gibt es beides. Und schon als Kinder erleben wir mit, dass nicht alles gerecht ist. Es gibt allerlei Ungerechtigkeit, die man schon als Kind erfährt und miterlebt. Und so geht es auch weiter. So bleibt es auch auf Erden. Es wird auch nie anders werden. Es wird hier auf Erden nie so hinkommen, dass Ungerechtigkeit nicht mehr vorhanden ist. Im Gegenteil, das Wort Gottes zeigt uns, je näher das Kommen Jesu sein wird, dass die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird viel mehr werden als die Gerechtigkeit. Und dieser Begriff von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, was haben wir darunter zu verstehen? Nun, Gerechtigkeit erstmals, könnte man sagen, schließt im weiteren Sinne ja alles ein, was richtig ist. Alles, was richtig ist, was nicht verkehrt ist, alles, was recht ist, alles, was gut ist, was lobenswert ist, was eine Tugend ist, das kommt alles in diesen Bereich der Gerechtigkeit, was ehrbar ist, was, wie auch die Schrift sagt, was keusch und wohllautend und Wahrheit und so weiter, das sind alles Begriffe, die mit der Gerechtigkeit verbunden sind. Gerechtigkeit schließt alles Falsche aus. Etwas, was falsch ist, kann nicht gerecht sein. Und so haben wir auch da die Gegenteile. Ungerechtigkeit. Was ist Ungerechtigkeit? Alles, was Unrecht ist, alles, was gegen tugendsame Eigenschaften geht, Gegenteil von Fleiß ist Faulheit. Faulheit gehört zu Ungerechtigkeit. Es betrügt irgendjemand. Man tut nicht das Seine. Oder auch Unehrlichkeit. Oder Treuelosigkeit. Erbarmungslosigkeit. Dieses gehört alles zur Ungerechtigkeit. Und Unrecht belastet die Menschen. Unrecht richtet Wunden an im Leben. Wenn wir uns nur ein ganz klein bisschen da hineindenken, wie viel Unrecht erleben Menschen und wie werden sie dadurch verwundet im Leben? Es reißt Wunden, wo man Unrecht behandelt wird. Und Ungerechtigkeit treibt das Glück fern. Ungerechtigkeit und Glück können nie zusammen sein. Wir könnten auch sagen, Ungerechtigkeit ist die Schwester zum Unfrieden. Wo Ungerechtigkeit ist, da wird immer Unfriede sein. Und das sehen wir auch schon, sagen wir mal, in der Ehe. Wenn man Unrecht tut am anderen, da wird der Friede nicht im Haus sein. Und so kann man das auch auf die Familie beziehen. Man bezieht das auf ein Land, wo Ungerechtigkeit herrscht im Land. Da wird Unfriede sein. Und das ist ja auch sehr klar in unserer Welt heute zu sehen. Je mehr Ungerechtigkeit da ist, je unruhiger wird es überall. Und so sehen wir einfach ganz klar, diese beiden Gegensätze, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, sie können sich nicht vereinen. Sie vertragen sich nicht miteinander. Sie gehören nie zusammen. Sie können, wenn wir jetzt zurück auf den Gedanken einer Wohnung oder eines Zuhauses kommen, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit werden nie zusammen irgendwo zu Hause sein. Und wenn wir in der Schrift einfach mal ein Beispiel suchen, denken wir an Lot, der lebte für eine Weile in Sodom. Aber Lot mit seiner Gerechtigkeit hatte in Sodom eine schwere Existenz. Er konnte dort nicht wirklich ein Zuhause finden. Und er wurde dort auch nie wirklich angenommen. Denn in Sodom war Ungerechtigkeit zu Hause. Da war jegliche Gerechtigkeit nur ein unwillkommener Gast. Und so war Lot dort ein unwillkommener Gast. Man sagte zu ihm, was will dieser, was will der uns hier sagen? Als dann die Engel zu Besuch kamen, dann kamen die Leute von Sodom gleich hin, was wollen diese Männer hier? Und zwar wollten sie nicht nur mit ihnen sich ein bisschen unterhalten, sondern die Feindschaft war schon gleich da. Gebt die Männer heraus. Und so alles, was gerecht war, passte nicht dort nach Sodom. Und welch ein leidvolles Leben es dort in Sodom gab für den Gerechten, wo Gerechtigkeit nicht wohnen kann. Da wird das Leben zur Plage. Und wir können in 2. Petrus im vorigen Kapitel, Kapitel 2, wir finden das bestätigt. In den Versen 7 und 8. 2. Petrus 2, Vers 7. Und er hat den gerechten Lot erlöst, der vom unzüchtigen Lebenswandel der gesetzlosen Leute geplagt wurde. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tage quälen lassen durch ihre gesetzlosen Taten. Ist das nicht wirklich so? Die Seelen der Gerechten, es schmerzt sie, wenn sie wo sein müssen, wo Ungerechtigkeit ist. Und man beobachtet es, man sieht es und es tut einem weh. Und so heißt es hier, Lot wurde gequält, seine Seele wurde gequält von der Ungerechtigkeit. Und das ist ein Beispiel. Denken wir jetzt mal an die Zeit der Richter in Israel, wo das Volk Gottes sich von Gottes Geboten entfernte im Land Kanaan. Da heißt es in Richter 17, Vers 6, ich denke, ihr werdet das auch kennen, ein jeglicher tat, was ihn recht deuchte. So, was war Recht? Was war Unrecht? Es schien, da gab es nichts Festes. Und jeder tat, was er dachte. Und selbstverständlich geschah dann auch sehr viel Ungerechtigkeit. Und war es eine schöne Zeit? Nein, es waren Zeiten der Not zu dieser Richterzeit. Es waren Zeiten der Angst und Gefahr. Unsicherheit fühlte jeder. Und das alles im Land der Verheißung, im Land Kanaan, im Land von Milch und Honig. Das sollte nicht so sein. Und diese Zustände änderten sich ja auch dann nur so zeitweise, während der jeweilige Richter lebte, dann wurde es ein bisschen besser. Und dann kam König Saul, er war so viel verheißend, man hoffte und wartete, jetzt wird es in Israel auch besser werden, jetzt haben wir auch einen König. Aber war der König Saul ein Liebhaber aller Gerechtigkeit? Leider nicht, er war ein Liebhaber der Ehre. Er wollte geehrt werden. Und so konnte zu seiner Zeit das Land auch nicht in Gerechtigkeit leben, sondern Saul war ein ungerechter Herrscher. Er tat manches, was nicht weise war, was nicht richtig war. Und dann wurde David König. Und er hatte sein Herz dem Herrn gegeben. Und Gott ist ja der Urheber aller Gerechtigkeit. Und Gottes Wort gibt uns einen Regentenspiegel in Psalm 101. Und den Psalm wollen wir mal lesen. Das gibt uns einen guten Einblick in das Herz Davids. Wie war David eingestellt? Was war wichtig für ihn? Psalm 101, ein Psalm Davids, von Gnade und Recht will ich singen. Wir haben das Lied ja auch gesungen. Ich will von Recht singen, von Gerechtigkeit, von Gnade. Herr, und dir zum Lob spielen, ich will bedacht handeln auf vollkommenem Wege. Nun, wahrscheinlich ist meine Bibel ein klein bisschen anders als die 1912 jetzt. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Ich will nichts Unwürdiges oder wir könnten auch sagen Ungerechtes vor meine Augen stellen. Ich hasse das Tun der Abtrünnigen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen. Den Bösen dulde ich nicht. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, das ist Ungerechtigkeit, den bringe ich zum Schweigen. Ich dulde den nicht, der einen stolzen Blick und ein hochmütiges Herz hat. Meine Augen sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg geht, der soll mir dienen. Betrüger duldige ich nicht in meinem Haus. Lügner bestehen nicht vor meinen Augen. So sehen wir, was David wichtig war. Vielleicht haben wir diesen Psalm schon mal gelesen und gedacht, was soll uns dieser Psalm zeigen? Ich denke, er zeigt uns einfach das Verlangen Davids, dass unter seiner Herrschaft, solange er König ist im Land, da soll alles Gute, da soll alles Richtige, da soll alles Ehrbare, alles Gerechte, soll sich dort zu Hause fühlen. Und umgekehrt, alles, was nicht so sein will, die sollen wissen, dass sie mit dem Gericht werden, verfolgt werden. Dass er als König danach sehen will, dass diese Ungerechtigkeit sich nicht zu Hause fühlt im Land. Ist das nicht schön? Und es ist auch kein Wunder, dass dann während seiner Regierung das Land einen Aufschwung erlebte. Wir haben gelesen, wie er den Gottesdienst wieder regeln wollte. Und er konnte auch mit der Zeit Frieden schaffen von den Feinden und konnte David jedem Menschen im Land einen neuen Geist, ein neues Herz verschaffen? Nein, nicht mal seinen eigenen Kindern konnte David ein neues Herz verschaffen, denn dann das kann kein Mensch, keiner von uns, kann nur, auch nur einer anderen Menschenseele einen neuen Geist geben. Das kann nur Gott. Aber er konnte zusehen, dass die Gerechtigkeit im Land allgemein den Einfluss hatte. Und soweit wie es ihm möglich war, wollte er, dass Gott unter ihnen sein Zuhause hat. Und so hat er die Lade Gottes zurückgeholt. Und die Lade Gottes sollte ihren Platz wieder bekommen. Sie wollten wieder die Gottesdienste feiern, wie Gott es befohlen hat. Und man konnte es auch sehen, dass der Segen Gottes in dem Hause geruht hat, wo die Lade untergebracht war. Und als dann die Lade Gottes von David zurückgeholt wurde, dann hat sich das Land gefreut. Sie haben gefeiert und Gott hat sie gesegnet. Dieses alles gehörte zum Wunsch und zum Ziel Davids für seine Herrschaft. Nun, wir haben das Wort aus dem zweiten Petrusbrief gelesen. Und hier hat Petrus einen prophetischen Blick. Das war 2. Petrus 3, Vers 13. Und er sagt, wir warten auf etwas. Wir warten auf etwas, was ein gerechtes Königreich auf Erden. Und wir könnten sagen, das Königreich Davids war insofern ein gerechtes Königreich. Aber Petrus sagt, wir warten auf etwas, was ein gerechtes Königreich auf Erden noch weit übersteigt. Denn wir warten auf einen Platz, wo Gerechtigkeit wohnt, wo sie nicht nur zu Besuch ist. Ja, auch nicht mal, wo sie sogar die Hauptrolle spielt. Nein, wir erwarten einen Ort, wo Gerechtigkeit sagen kann, dies ist mein Haus. Hier wohne ich. Hier bin ich zu Hause. Können wir uns solch einen Ort voll vorstellen? Wie viel Raum würde die Gerechtigkeit übrig lassen für die Ungerechtigkeit? Dürfte die Ungerechtigkeit mal zu Besuch kommen bei der Gerechtigkeit? Nie und nimmer. Denn das wäre ja ungerecht. Und so, wo die Gerechtigkeit wohnt, da kommt auch nie eine Ungerechtigkeit nahe. Und so stellen wir uns mal jetzt vor, Petrus sieht nicht nur solch ein Haus, er sieht nicht nur solch eine Stadt, er sieht nicht nur solch ein Land, sondern er bezeugt fest, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, was alles zu Hause sein wird für die Gerechtigkeit. Stellen wir uns das mal vor, eine ganze Welt, einen ganzen Himmel. Das bedeutet, soweit wir uns, unsere Gedanken nur gehen können, unsere Gedanken können, wenn wir so eine Weltkugel sehen, dann schauen wir all die Länder und die Kontinente und so, unsere Gedanken können so weit gehen. Unsere Gedanken können auch, soweit es möglich ist, weiter hinausgehen und wir betrachten den Himmel und wir denken, ja, der große Gott, irgendwo ist sein Zuhause, wir können es nicht sehen. Und Petrus sagt, wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo keine Sünde sein wird. Nicht eine einzige. Da wird nicht ein einziges Unrecht sein, nicht ein einzige Unfreundlichkeit. Da wird nicht ein bisschen Leid und Traurigkeit sein. Ja, wo wird die Ungerechtigkeit dann sein? Es wird sie nicht mehr geben. Gott wird sie so weit verbannt haben auf ewig, dass für uns, für die Gerechten, die dort auch werden sein dürfen, für die wird Ungerechtigkeit nicht mehr existieren. Es wird es einfach nicht mehr geben. Nun, wir fragen uns, wie soll das geschehen? Wer könnte das schaffen? Und lasst uns mal den Hebräerbrief da aufschlagen. Gleich im ersten Kapitel. Und der Hebräerbriefschreiber stellt seinen Empfängern zuerst Jesus vor. Wir lesen da die ersten drei Verse. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. So, Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Wir könnten sagen, Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Das Wort Ebenbild wird hier gebraucht. So, Ebenbild, in anderen Übersetzungen heißt es, Jesus ist ein exakter Aufdruck von Gottes Wesen. So wie man einen Stempel nimmt und man setzt diesen Stempel auf Papier. Und was du dann siehst, wird ganz genau so sein, wie der Stempel ist. Oder wer frischen Schnee kennt, manchmal ist der Schnee so, dass man dann mit seinem Schuh reintritt und du kannst ganz genau sehen, wie der Schuh unten aussieht. Das ist ganz genau ein Bild davon. Und so ist Jesus ganz genau das Widerbild von Gott. Jesus widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Und was der Hebräerbriefschreiber hier sagen will, ist in diesem Kapitel und so weiter, er sagt, die Engel, sie sind mächtig und sie sind gut und heilig. Sie sind Winde und Feuerflammen, aber der Sohn ist auf einer ganz anderen Stufe. Und was schreibt er dann vom Sohn in Vers 8? Aber vom Sohn, o Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter der Gerechtigkeit. Und du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Gefährten. So, Jesus hat Gerechtigkeit geliebt, Ungerechtigkeit gehasst und Gott hat ihn gesalbt mit Freudenöl. Und so, Gott liebt Gerechtigkeit, Gott hasst Ungerechtigkeit und die Welt ist voll von Ungerechtigkeit. Wie soll ein Ort kommen, wo nur Gerechtigkeit zu Hause ist? Nun, der Hebräerbriefschreiber sagt, Jesus kann es machen. Jesus hat diese Macht. Vers 10. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. So, Jesus hat die erste Erde, die wir jetzt sehen, die hat er gegründet. Er hat sie gemacht. Und Vers 11, jetzt passen wir mal auf. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie werden alle wie ein Kleid veralten. Wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden ausgewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht enden. So, Gottes Wort sagt uns hier, dieser Sohn, der Gottes Ebenbild ist, der die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt, den hat Gott gesalbt mit Freudenöl. Er hat Gerechtigkeit lieb, er hasst Ungerechtigkeit. Und der, der diese Welt und diesen Himmel und alles, was wir sehen, geschaffen hat, der kann das alles nehmen wie einen Mantel. Den legt man hin, wenn der, sagen wir, der Mantel ist jetzt veraltet, diesen will ich nicht mehr, den rollt man einfach so zusammen. Den gebrauchen wir vielleicht als Lappen oder was, den legen wir weg und den neuen nehmen wir und breiten ihn aus. So leicht geht es für Jesus. Alles, was wir sehen, alles, was existiert, das kann Jesus in einem Nu wegrollen, zusammenrollen wie ein Mantel. Rollt das nächste aus und siehe da, da ist die neue Welt, der neue Himmel. Können wir das begreifen? In einem Augenblick wird das geschehen und wir alle werden in demselben Augenblick verwandelt werden. Alle Toten werden auferstehen, einen neuen Leib haben, einen anderen Leib. Aber es wird geschehen. Und das wird dann ein Ort sein. Wir sprechen natürlich von dem Ort, wo Gott sein wird. Das wird ein Ort sein, wo Gerechtigkeit wohnen wird. Wo nicht ein winziger Anflug von Ungerechtigkeit irgendwo wird vernehmbar sein. Es wird nicht existieren. Für immer und ewig. Permanent. können wir uns das vorstellen? Und ihr Lieben, wenn wir so etwas hören, was kommt uns dann ein? Was kommt uns ein zu tun? Nun, im Hebräerbrief in Kapitel 2 schreibt der göttlich inspirierte Schreiber in Vers 2, Kapitel 2, Vers 2, wenn bereits das durch die Engel verkündete Wort bestätigt war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten, das, nachdem es den Anfang genommen hat, durch die Predigt des Herrn für uns bestätigt wurde durch die, die es gehört haben? Und Gott hat dazu mit Zeichen, Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen sein Zeugnis gegeben. So, er schreibt hier, wenn jegliche Übertretung, wenn jeglicher Ungehorsam, wenn jegliche Ungerechtigkeit ihren Lohn haben wird, wie wollen wir dann dahin, wo die Gerechtigkeit wohnen wird? Wie können wir überhaupt erwarten, dahin zu kommen? Und Petrus, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ergreift dort denselben Gedankenfaden auf, wenn dieser neue Himmel und diese neue Erde kommen wird, und zwar, wenn alles zergeht in einem Moment. Vers 14, darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch vor ihm, rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden. Sieh, Petrus auch. Das ist, was kommt. Und so, ihr lieben Geschwister, sagt er, wie wollen wir uns bemühen, dass wir vor Gott rein und unsträflich im Frieden erfunden werden, unbefleckt. Und Geschwister, ist das nicht schon ein Zustand, wo Gerechtigkeit wohnt, wenn im Herzen wirklich Gottes Frieden einkehren konnte, wenn er unsere Sünden gewaschen hat, wenn wir nicht mehr befleckt vor Gott sind? Ist das nicht schon mal ein Vorort jener Welt, dass im Herzen schon die Gerechtigkeit wohnen kann? Und tatsächlich, Gottes Wort zeigt klar und entschieden, dass dieses der Stand, dieses ist der Maßstab eines wahrhaft erlösten Menschenlebens, dass die Gerechtigkeit schon ihr Zuhause im Herzen haben soll. Und wir haben ja das auch gelesen in diesem, wir werden es noch singen, zum Schluss dieses Lied, wo es heißt im Chorus, voller Friede und Ruhe herrscht dies Reich jetzt schon in mir und macht herrlicher stets mir das Herz, denn ich wandle im Himmel, fürwahr ja schon hier, seit ich frei bin von Sünde und Schmerz. So im Geiste, im Herzen wandle ich schon im Himmel. Und dieses Lied beginnt in Gerechtigkeit, Freude und Friede. Und so, Gott sei Dank, unser Herz soll jetzt schon ein Zuhause sein, soll jetzt schon Wohnsitz sein für die Gerechtigkeit. Und wir haben gehört, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die wohnen nie zusammen. Das sind keine Geschwister. Sie vertragen sich nicht. Und so sagt Gottes Wort auch, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ein Joch spannt man zwischen zwei Tiere. So, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit werden nie zusammengejocht und zusammen etwas ziehen, eine Arbeit zusammen verrichten. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und so, Gott sei Dank, Die Erlösung durch Jesus erhebt Menschen jetzt schon in diesen Stand, wo jegliche Ungerechtigkeit ausgeschlossen sein soll. Und wir sind schon im Reich Gottes, wo Ungerechtigkeit nicht Platz hat. Und Kinder Gottes sollen deshalb gerecht leben, rein leben, heilig leben. Titus 2, Vers 12. Und wieder, ich habe hier die neue Luther-Übersetzung. Und nimmt uns in Zucht, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt schon leben. Und das ist, wozu Gott seine Kinder berufen hat. Auch wir sollen Gerechtigkeit lieb haben. Alles, was richtig ist, das sollen wir lieb haben. Und der Aufdruck Jesu und sein Wesen, das soll bei den Kindern Gottes zu sehen sein. Wir sollen auch diesen Abglanz Gottes in einem natürlich viel geringeren Maß als Jesus weitergeben, aber Gott will so durch uns leuchten. Wir sollen auch alle Ungerechtigkeit hassen. Und das ist ja nicht nur Gottes Wille für die einzelnen Kinder Gottes. Das ist ja auch sein Musterbild von seiner Gemeinde. Die Gemeinde trägt auch diesen Aufdruck Jesu. Es ist Christi Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch eine Wohnung der Gerechtigkeit. Es soll auch das Zuhause sein der Gerechtigkeit. Nun, was erwarten wir für die Zukunft? Was können wir im Land erwarten? Was können wir auf der Welt erwarten? Wir lesen und hören ja sehr viel von Unfriede und Kampf und Krieg und Ungerechtigkeit. Fast nur so etwas scheinbar hören wir. Können wir erwarten, dass irgendein Politiker kommen wird und der wird alles wieder zurechtbringen, er wird alles wieder gut machen? Nun, wir beten für unsere Obrigkeit und wir sollen auch, wir bitten Gott, dass wir eine Obrigkeit haben, die uns die Freiheit erhält. Aber wir wissen auch, dass Jesus gesagt hat, je näher die Zeit kommt, wo er kommen wird, wird die Ungerechtigkeit mehr werden. Und das soll uns nicht aufhalten, das soll uns nicht befremden, das soll uns nicht verwundern, sondern im Gegenteil, das soll uns umso mehr Mut und auch Entschluss geben, dass wir den Weg der Gerechtigkeit, den Jesus uns gezeigt hat und auf den Jesus uns geführt hat, dass wir diesen Weg weiter unbeirrt gehen. Dass, soweit wir es können, dass die Gerechtigkeit, die nur Gott geben kann, dass die zu sehen ist an seinen Kindern. Und möge Gott uns helfen, dass uns der Gedanke von Gerechtigkeit so groß wird, weil wir sehen, wie wichtig es Gott ist, wie Gott alle Ungerechtigkeit hasst. Und möge Gott uns helfen, dass unser Verlangen nach jeglicher Gerechtigkeit größer wird, dass unsere Abscheu vor all dem, was nicht in dieses Reich der Gerechtigkeit passt, dass wir eine Abscheu davor haben. Und dass wir, wie Petrus schrieb, wir wandeln, wir leben, wir wirken Tag für Tag, unser Herz ist nur zu Hause was in diesen Rahmen der göttlichen Gerechtigkeit passt. Da soll unser Zuhause sein. Da soll mein Zuhause sein. Ich fühle mich nur dort zu Hause, wo die Gerechtigkeit wohnt. Und Wir wollen uns auch in solch einer Gemeinde wohlfühlen, wo die Gerechtigkeit Gottes und alles, was dazu gehört, zu Hause sein kann. Wir wollen uns nicht wohlfühlen in einer Gemeinde zum Beispiel, wo, sag mal, der Weltgeist wohnt. Das werden wir merken. Da werden wir nicht zu Hause fühlen. Oder wo Modernismus das Wichtige ist. Oder ihr kennt das ja auch alle. So möge unser Herz sich da wohlfühlen, wo alles, was göttlich ist, dass das zu Hause sein kann, wo die Wahrheit wohnt und wo die Eintracht wohnt, wo die Liebe Gottes wohnt, wo das Herzliche füreinander wohnen kann. Und ich musste daran denken, wo hat Gott zu mir geredet? Wie habe ich erkannt, dass ich ein Sünder bin und dass ich ein anderer Mensch werden muss? Unter der Verkündigung, wo ich Heil finden durfte, daran erinnere ich mich. Da will ich mich weiter wohlfühlen, wenn Gott mich da errettet hat und erlöst hat, unter der Wahrheit. Wie würde ich jetzt was anderes suchen können? Das geht nicht. Ich will mich da weiter wohlfinden und möchten ein Licht sein. Wir wollen mit Gott wandeln. Wir wollen uns vor allem nicht fürchten vor der Zukunft. Denn wie hat Gottes Wort es durch Petrus sagen lassen, wir erwarten nach seiner Verheißung, Gott hat es gesagt, einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Möge Gott uns allen Gnade geben, dass wir dort auch einmal sein werden. Gott segne uns alle. Amen.